Karfreitag, der wohl deprimierendste Tag im Jahr. Wir erinnern uns heute daran, Jesus Christus ist gestorben. Kar heißt eigentlich Klage, Trauer, Kummer. Und so ist es der deprimierendste Tag im ganzen Jahr. Aber gleich ist er der frohmachendste Tag im ganzen Jahr. Denn Jesus Christus ist für uns gestorben. An Karfreitag wollen wir auf Jesus schauen. Und wir wollen das heute tun, nicht in den Evangelien, sondern im Philipperbrief. Der Philipperbrief, auch zentral in der Christologie, in der Lehre über Christus, und da wollen wir gemeinsam hineinsteigen, Philipper 2, 5 bis 8. Wenn du zu Hause jetzt eine Bibel hast, irgendwo im Regal, dann hol die noch und lies gemeinsam mit mir. Philipper 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Dieser Teil, Philipper 2, 5 bis 11 eigentlich, ist auch besser bekannt unter dem Namen Christus-Hymnus. Und dieser Text, der sagt so unglaublich viel über Jesus. So viel, dass ich heute Morgen nicht auf alles eingehen kann. Aber alles, was wir heute Morgen hören, das sollen wir tief in uns verinnerlichen. Denn wir sollen so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Jesus Christus soll der sein, der unsere ganze Existenz bestimmt. Hier sehen wir jetzt schon etwas. Jesus Christus, er ist nicht nur einfach ein gutes Vorbild. Einem guten Vorbild, denn dem will man nachlaufen. Da nimmt man etwas und dem geht man nach. Aber Jesus Christus ist mehr. Ich hatte in der Jungschar, als ich in Thun noch als Teilnehmer in der Jungschar war, einen super coolen Jungscharleiter. Der coole Jungscharleiter, der hatte eine richtig gute Frisur. Er hatte Kruseli und zwar stand die so von seinem Kopf ab. Und ich als kleiner Surferboy wollte mir auch so eine Frisur wachsen lassen. Ich nahm mir den Jungscharleiter als Vorbild. Doch leider war auch die Enttäuschung da. Denn ich habe mir meine Haare wachsen lassen und auf Kruseli habe ich vergebens gewartet. Meine Haare stecken gerade. Wuchsen sie. Dieser Jungscharleiter, er war ein Vorbild für mich. Ihr kennt ihn vielleicht auch. Manuel Möri hatte eine super Frisur, war für mich ein Vorbild in der Frisur, aber auch noch in zwei, drei anderen Dingen. Bei Jesus geht es aber um mehr. Er ist mehr. Er ist mehr als ein Vorbild. Jesus Christus soll unsere ganze Existenz beeinflussen. Alles, was wir tun, das sollen wir tun, wie es Jesus tut. Weil Jesus ein gutes Vorbild war, aber noch mehr war. Wenn wir jetzt tun sollen, was Jesus tut, dann ist wichtig, dass wir das nicht einfach eins zu eins so tun. Wir müssen jetzt nicht 3 Jahre eine Rundreise durch Israel machen und am Schluss am Kreuz sterben. Nein, um das geht's nicht. Es geht um dieselbe Gesinnung, die wir haben sollen. Es geht darum, dass wir gleich denken wie Jesus. Es geht um unsere Motive, so wie sie Jesus hatte. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden in unserem Denken und aus dem Denken heraus kommt dann auch das Tun. Aber warum war jetzt Jesus nur oder nicht nur ein Vorbild? Jesus Er war in der Gestalt Gottes. Er war in der Form Gottes. Er war Gott gleich. Er war selbst Gott und war selbst bei Gott. Jesus war präexistent. Er existiert schon ewig. Und Jesus war Gott. Er war also Teil des dreieinigen Gottes. Er hatte Gemeinschaft und Liebe innerhalb des dreieinigen Gottes in Perfektion. Jesus' Existenz war perfekt und er hatte unglaublich viele Privilegien. Doch genau das ließ er los. Er hält es nicht fest wie einen Raub. Man könnte hier auch übersetzen, er nutzte es nicht zu seinem Vorteil aus, Gott gleich zu sein. Die, die mich mittlerweile ein bisschen kennen, wissen, ich schaue auch sehr gerne Actionfilme und da kommen Täter vor. Und diese Täter, die sind vielleicht Räuber, Mörder, was auch immer, und sie lügen und spielen etwas vor bis zum Schluss, bis sie verurteilt werden, damit sie einen möglichst großen Vorteil für sich herausschlagen können. Oder sie verraten die Mittäter, damit sie einen guten Deal mit dem FBI machen können. Oder den Raub, all das, was sie erbeutet haben, behalten sie bei sich. Sie geben es vielleicht weg, verstecken es, damit, wenn sie die Gefängnisstrafe abgesessen haben, wieder herauskommen und zu ihrem Vorteil der Raub dort ist. Die Räuber, sie tun alles, noch so kleine Dinge, um möglichst einen großen Vorteil für sich herauszubekommen. Jesus tat genau das nicht. Jesus hielt nicht an seinem Vorteil fest, Gott gleich zu sein. Und das muss man sich mal vorstellen. Im Gegensatz zu den Räubern hat Jesus das Anrecht dazu, diese Vorteile zu haben. Sie gehören ihm. Jesus, er hat alles, was man sich wünschen kann. Gemeinschaft in Perfektion. Er war Gott, er war also allmächtig, er war allwissend, er war allgegenwärtig. Doch diese Privilegien war er bereit aufzugeben, gegen seinen Vorteil. Und so entäußerte er sich selbst. Er entleerte sich, er gab seine Vorrechte auf, er gab seine Vorteile auf. Er gab nicht sein Gottsein auf. Er blieb immer noch Gott, aber er legte gewisse Privilegien ab. Er war also immer noch Gott. Und so inkarnierte er als Mensch. Er kam zur Welt als sein Kind, sein Baby, arm und zerbrechlich. Der große Gott demütigt sich selbst und wurde Mensch. Jetzt könnte man denken, ja, der große Gott, der wurde Mensch und das dann als großer Herrscher über die ganze Welt. Doch nein, er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er ließ seine Vorteile los und wurde wie die Menschen. Das ist doch Demut pur. Einer, der alles hat, gibt alles weg und hilft den Menschen. Den Menschen, die so sehr Hilfe nötig haben. Der Mensch, er ist von Gott geschaffen, doch er lebt in Rebellion gegen Gott. Die Bibel nennt diese Rebellion Sünde. Der Mensch von Gott geschaffen, eigentlich geschaffen, um Gott zu ehren. Doch der Mensch wollte nicht zu Gottes Ehre leben, sondern zu seiner eigenen. Der Mensch wollte Gott sein. Wir alle wollen Gott sein und wir wollen uns selber dienen. Andere sollen uns dienen. Aber wir wollen nicht Gott dienen und das trennt uns von Gott. Und diese Trennung, die merken wir tagtäglich. Eigentlich wünschen wir uns, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Im Moment kennen wir das, den Wunsch, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben, aber es ist eine Distanz dazwischen. Genau gleich bei Gott. Wir wünschen uns, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber es ist eine Distanz dazwischen. Wir sind getrennt von Gott. Aber Gott möchte das nicht. Er möchte nicht, dass wir getrennt von ihm sind. Darum hat er eine Lösung geschaffen und so kam Jesus auf die Erde. Er demütigte sich selbst und kam, um die Menschen zu retten. Denn die Sünde, die Rebellion gegen Gott, sie verdient eine Strafe. Gott, der gerechte Gott, er muss jedes Fehlverhalten bestrafen, sonst wäre er nicht gerecht. Und darum kam Jesus auf die Welt, um an unserer Stelle die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten. Jesus wurde bestraft, starb qualvoll am Kreuz an unserer Stelle. Wir sagen ja oft, ja, wir können uns selber retten, aber nein, das können wir nicht. Jesus Christus musste kommen, um uns zu retten, weil wir es nicht selber können. Wir denken es zwar immer, wir können uns selber retten, wenn wir nur genügend gesinnt sind wie Jesus, wenn wir nur genügend gute Taten machen, aber keine einzige gute Tat kann uns in den Himmel bringen. Auch keine Reihe von guten Taten kann uns in den Himmel bringen. Nur eine einzige gute Tat hat das möglich gemacht. Das Sterben von Jesus Christus am Kreuz. Er ist gestorben, dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir ewig leben dürfen. Dass wir ein Leben leben dürfen, dass das irdische Leben hier auf Erden überdauert und dann auf ewig besteht. Ein Leben, das wir in Gemeinschaft mit Gott führen dürfen. Nicht mehr in der Rebellion gegen Gott, sondern mit Gott zusammen. Und so demütigte sich Jesus für uns, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Wenn wir genau das glauben, Jesus Christus hat sich für uns gedemütigt. Buße tun, das heißt unsere Überheblichkeit, Jesus hinlegen und sagen, wir können es selber nicht, wir können den Himmel nicht erreichen ohne dich. Dann dürfen wir Gemeinschaft haben mit Gott und wir dürfen ein Kind von Gott sein. Und das ist die deprimierendste Botschaft überhaupt für uns Menschen. Jesus Christus musste an unserer Stelle sterben, weil wir selber nichts auf die Reihe bekommen. Aber es ist auch die frohmachendste Botschaft überhaupt. Weil Jesus wusste, dass wir nichts auf die Reihe kriegen, ist er an unserer Stelle gestorben. Damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Damit die Trennung von Gott zu uns überwunden werden kann. Wenn wir jetzt über die Gesinnung nachdenken, welche Jesus Christus hatte und wir selbst auch haben sollen, dann geht das alles voraus. Die Rettung, sie geht voraus. Wir haben Jesus Christus als Herrn und Erlöser angenommen und daraus folgt jetzt die Gesinnung. Die Rettung ist zuerst. Wir müssen uns nicht zuerst verändern. Wir müssen nicht zuerst unsere Gesinnung ändern, für das wir gerettet werden. Nein, aus der Rettung heraus kommt jetzt die Gesinnung. Wir sollen nun gleichgesinnt sein wie Jesus. Wie ist aber Jesus gesinnt? Hier im Text ist Jesus demütig. Also wollen auch wir demütig sein. Demut, der Mut zu dienen oder auch dienstwillig sein. Fang doch jetzt gerade an, in dieser besonderen Zeit, zu dienen. Moment ist also Hashtag Stay at Home, wir bleiben zu Hause, also fangen wir doch dort an, ein Diener zu sein. Nicht unseren Vorteil festhalten, sondern dem anderen dienen. Demut heißt, zuerst einmal die Situation annehmen und dann als Diener dem anderen dienen. Etwas, was zum Beispiel Kinder machen können. Die Eltern einmal fragen oder die Mami fragen, kann ich dir heute noch etwas helfen? Oder vielleicht seid ihr auch besonders begabt und könnt das Auto reparieren oder was sonst euren Gaben entspricht. So Diener sein. Vielleicht wohnst du aber auch nicht mehr zu Hause bei deinen Eltern. Dann ruf deinen Eltern doch einfach mal an. Egal wie eure Beziehung gerade ist, ob gut oder schlecht, sei ein Diener. Sei nicht auf deine Vorteile bedacht. Oder als Ehepartner, sich der Frau oder dem Mann verschenken. Mit gemeinsamer Zeit, mit einem kleinen Präsent. Oder als Angestellter, dem Chef mal nicht widersprechen, sondern einfach das tun, was er möchte. Oder auch Demut gegenüber der Regierung. Die Regierung gibt im Moment Maßnahmen heraus, die du vielleicht nicht verstehst oder nicht als gut ansiehst. Demut, einfach Mut zu dienen, das tun, was sie sagen. Oder als Chef, wenn du Chef bist und Angestellte hast, dann verschenk dich auch mal deinen Angestellten. Überrasche sie mit deinem Dienst. Ich habe es geliebt, wenn mein Chef auf die Baustelle gekommen ist, als ich noch als Gipser gearbeitet habe und er direkt Hand mit angelegt hat. Super, der Chef wird zum Diener. Und so kann man Demut zeigen gegenüber den Angestellten, sich unter sie begehen und sie erhöhen. Demut hat aber nichts mit Minderwertigkeit zu tun, sondern Demut hat vielmehr damit zu tun, seinen eigenen Vorteil außen vor zu lassen und sich selbst zu verschenken. Das ist die Gesinnung, die Jesus hatte. Und so können wir ihn repräsentieren, der gleichen Gesinnung sein, indem wir demütig sind. Eines der letzten Bibelbücher, das ich gelesen habe, war das Johannesevangelium. Und als ich das gelesen habe, kam mir durchs ganze Johannesevangelium etwas sehr oft vor. Nämlich, Jesus hatte ein unglaubliches Sendungsbewusstsein. Jesus sagt viele Male Dinge wie, so wie der Vater mich gesandt hat. Der Vater hat mir einen Auftrag gegeben und den führe ich jetzt aus. Das, was ich euch sage, kommt vom Vater. Ich sage es vom Vater her. Ich bin einfach gehorsam. Jesus, er war seinem Vater gehorsam. Er hat einen Auftrag erhalten und diesen Auftrag hat er ausgeführt. Und er hat den Auftrag ausgeführt aus eigenem Willen. Er wurde nicht gezwungen, sondern er hat sich selber dafür entschieden. Er hat sich dafür entschieden, gehorsam zu sein bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Die Gesinnung, die wir also haben sollen, neben Demut, ist auch Gehorsam. Gehorsam bis zum Tod. Wie weit bist du bereit zu gehen? Die erste Frage im Gehorsam ist aber eine andere als, wo sollen wir gehorsam sein? Sondern die erste Frage lautet, will ich überhaupt Gott gehorsam sein? Ich glaube, wenn wir diese Frage bejahen können, dann spielt es letztendlich gar keine große Rolle, wo Gott, in welchen Bereichen Gott von uns gehorsam fordert, wenn wir einfach gehorsam sein wollen. Ich habe mir aber trotzdem überlegt, wo sind wir im Moment vielleicht besonders herausgefordert, gehorsam zu sein? Und ich glaube, im Bereich der Finanzen und auch im Bereich der Zeit sind wir im Moment doch herausgefordert. Zu den Finanzen. Jesus, er hat über nichts anderes mehr geredet, neben dem Reich Gottes, wie über die Finanzen. Und so bin ich überzeugt, dass unser Umgang mit den Finanzen zeigt, welchen Stellenwert Gott in unserem Leben hat. Der Umgang mit den Finanzen ist entscheidend für unser geistliches Leben. Wie gesagt, Jesus spricht sehr oft über Finanzen. Wenn wir das lesen in der Bibel, sind wir dann auch gehorsam dem gegenüber. Sind wir gehorsam zum Beispiel bei Zachäus, wenn Zachäus seinen Besitz den Armen gibt oder das Vierfache den Leuten, denen er zu viel Geld abgeknöpft hat? Sind wir gehorsam, wenn der reiche Jüngling herausgefordert wird, Gott für das Reich Gottes zu erlangen, all seinen Besitz zu verkaufen und den Armen zu spenden? Oder sind wir gehorsam, wenn sogar der ärmste Israelit den Zehnten gegeben hat? Mich persönlich hat in der letzten Zeit gerade diese Frage, guter Umgang mit Geld, beschäftigt. Darum habe ich in meiner Zweierschaft, in meiner Rechenschaftsbeziehung eine Frage eingeführt. Die Frage nach, hast du in der letzten Woche irgendetwas gekauft, was einfach nur Luxus ist und du gar nicht benötigst? Vielleicht ist es bei dir im Moment gerade an der Zeit, Gott gehorsam zu sein, auch in den Finanzen. In der Zeit, in der wir drin sind, vielleicht nochmal herausfordernder. Wir haben viel Zeit, um im Internet herumzusurfen, schöne Dinge zu suchen, schöne Kleider, irgendwelche technischen Gadgets oder auch einfach Spielsachen, die ja bei Männern einfach etwas größer werden. Ich möchte euch herausfordern, Gott gehorsam zu sein, auch im Finanziellen. Und ihn zu fragen, wie sollen wir sie, unsere Finanzen einsetzen? Vielleicht sagst du jetzt auch, ich bin einer, ich verdiene nicht viel. Ich bin vielleicht noch in der Lehre und ich habe wirklich nicht viel. Wer in der Schweiz lebt, der gehört wahrscheinlich zu den privilegiertesten und zu den reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Wie gehen also wir mit unseren Finanzen um? Wir wollen Gott gehorsam sein, auch in der Zeit. Wie setzen wir unsere Zeit ein? Und ich glaube, im Moment, wir haben enorm viel Zeit im Moment. Es gibt eigentlich keine Abendanlässe mehr, wenn dann Sitzungen, die zu Hause stattfinden. Man hat enorm viel Zeit, vielleicht noch Homeoffice, es gibt keine Vereinsaktivitäten mehr. Wir sind viel zu Hause und haben Zeit. Das ist doch perfekt. Perfekt, um viel Zeit in die Familie zu investieren. Perfekt, um viel Zeit in Gott zu investieren, in die Beziehungspflege, ins Gebet, ins Bibellesen. Perfekt, um viel Zeit in der Familie mit einem Familiengottesdienst zu verbringen. Täglich zusammen in der Bibel lesen oder eine biblische Geschichte erzählen, darüber austauschen und gemeinsam beten. Doch die Zeit, sie ist sehr schnell mit anderem gefüllt. Bisschen Fernsehen noch. Der Netflix-Account ist eigentlich schon längst überlastet, weil wir haben alle Serien schon gesehen. Und die Langeweile überbrücken wir mit allerlei Unnötigen. Und wir sehen darin noch einen riesigen Gewinn. Wir reden uns ein Jahr Gebet und Bibellesen, das muss hinten anstehen, weil wenn ich jetzt diese Serie nicht weiterschaue, dann verpasse ich etwas. Entscheiden wir uns auch gerade im Umgang mit der gewonnenen Zeit, die wir jetzt in dieser Krise haben, Gott gehorsam zu sein. Ich habe nichts gegen einen Film zwischendurch. Die Frage ist einfach, muss es jede freie Minute sein? Jesus, er war gehorsam. Er erfüllte den Auftrag Gottes und er setzte alles daran, den Willen Gottes zu leben. So sollen auch wir gesinnt sein, gehorsam. Und wir sollen uns zuallererst, bevor es darum geht, wo sollen wir gehorsam sein, die Frage stellen, wollen wir überhaupt gehorsam sein? Jim Elliot, er war ein Missionar in Ecuador und er wurde von Indianern umgebracht. Seine Frau Elisabeth hat dann eine Biografie geschrieben, auch über ihren Mann, über Jim, und in der Einleitung schreibt sie Folgendes. Jims Ziel war, Gott zu erkennen. Sein Weg der Gehorsam, der einzige Weg, der zur Erfüllung seines Zieles führen konnte. Jims Ende war etwas, was manche einen ungewöhnlichen Tod nennen. Obwohl er selbst im Angesicht des Todes ruhig darauf hingewiesen hatte, dass viele gestorben sind, weil sie Gott gehorchten. Jim und die anderen Männer, mit denen er starb, wurden als Helden, als Märtyrer gepriesen. Ich kann dem nicht zustimmen. Auch sie selber hätten dem nicht zugestimmt. Ist der Unterschied zwischen für Christus leben und für ihn sterben im Grunde so groß? Ist nicht das Zweite die logische Konsequenz des Ersten? Außerdem, für Gott leben heißt ja sterben täglich, wie der Apostel Paulus sagt. Heißt alles verlieren, auf das wir Christus gewinnen. Und indem wir unser Leben aufgeben, erhalten wir es. Wenn wir einem Retter folgen, der gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, dann können wir nicht mal mehr einen Märtyrertod als außergewöhnlichen Gehorsam einstufen. Plötzlich scheint der Märtyrertod ganz normaler Gehorsam zu sein, wie alles andere auch, wie jeder andere Lebensbereich auch. Gehorsam als Grundüberzeugung. Was würde passieren, wenn kompromissloser Gehorsam Christus gegenüber plötzlich zum Normalen wird? Wenn wir uns entscheiden, Gott gehorsam zu sein, egal in welchem Bereich, egal ob es Leiden mit einbringt oder nicht. Wir wollen gesinnt sein, wie Jesus gesinnt war. Wir müssen aber die Rettung uns nicht erarbeiten, sondern Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Wir dürfen gerettet sein und aus dieser Rettung heraus folgt nur die Gesinnung. Es folgt die Gesinnung, demütig zu sein. Der Mut zum Dienst. Seinen Vorteil hinten anstehen lassen und sich dem anderen als Knecht hinzugeben und ihm zu dienen. Die Gesinnung, gehorsam zu sein. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Was geschieht, wenn kompromissloser Gehorsam Gott gegenüber normal wird? Lasst uns gehorsam sein in allen Bereichen und uns entscheiden, dass wir überhaupt gehorsam sein wollen. Im Moment vielleicht besonders im Bereich der Finanzen oder auch im Bereich der Zeit, die wir haben. Und wir so gesinnt sind, wie Jesus Christus es auch war. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals. Dürfen wir Kinder sein von dir, dürfen wir mit dir unterwegs sein und bist du am Kreuz für uns gestorben. Wir müssen uns nichts erarbeiten, sondern du hast es vollbracht. Und wir dürfen uns jetzt von dir verändern. Und ich bitte dich, dass wir uns herausfordern dürfen, uns zu fragen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Uns dürfen herausfordern, wie wir mit unserer Zeit umgehen dürfen, auch jetzt im Moment. Wir dürfen herausfordern, nicht an unserem Vorrecht das zu umklammern, sondern es abzugeben und anderen Menschen zu dienen. Herr, ich bitte dich, dass du da bei uns wirkst, auch in der kommenden Woche, und wir so mit dir dürfen im Gehorsam demütig unterwegs sein. Amen.